Das Freie Radio, radiofrei in Erfurt, heißt euch alle willkommen. Willkommen beim Tagesmagazin Unterdessen. Und am Mikrofon steht im Moment gerade Reino, der euch ebenfalls ganz herzlich willkommen heißt und sich darauf freut, euch etwas anbieten zu können, von dem er glaubt, dass es euch interessieren könnte, amüsieren könnte, einfach Spaß macht und den Tag vielleicht ein wenig sonniger macht, als er wettermäßig ist. Denn das Wetter ist, naja, sagen wir mal, verbesserungsfähig. Also jedenfalls, wenn man zu Fuß hierher kommt, dann wird man doch nicht so gerne nass. Und vorhin bin ich nicht richtig nass geworden. Es hat nur getröpfelt, aber es soll noch dicker kommen. Ich wünsche euch trotzdem einen sonnigen Tag. Und dieser sonnige Tag wird dann durch diese Sendung unterdessen eingeleitet, hoffentlich bei euch. Vielleicht habt ihr aber auch schon vor Stunden angefangen zu arbeiten, zu denken oder ihr konntet einfach nicht schlafen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum das so kommt, dass man schon da ist und nicht richtig noch aufwachen muss. Und wir bringen heute ein Kunststück fertig. Ein Kunststück. Radio Frei ist ja für seine Kunststücke sowieso bekannt, aber dieses Kunststück ist eins, auf das ich ganz besonders stolz bin. Wir machen nämlich gleichzeitig viel Musik und wir machen gleichzeitig wenig Musik. Wie kommt das zustande? Ich erkläre es euch gleich. So eine Magazinsendung, die zerfällt ja nicht, sondern sie gliedert sich in musikalische Teile und in Wortbeiträge. Und die musikalischen Teile, die sind heute vielleicht deswegen ein wenig weniger, insoweit weniger Musik, als es relativ viel Wortbeitrag gibt. Auf der anderen Seite haben wir unter den Wortbeiträgen gleich zwei oder vielleicht, wenn man so will, gleich drei Themen, die sich mit dem Thema Musik beschäftigen. Insoweit also viel oder mehr Musik. Und deswegen habe ich auch die Musik, die ich mir heute rausgesucht habe, in erster Linie nach dem Thema Musik rausgesucht. Ich habe also musikalische Themen gewählt, die sich mit der Musik beschäftigen. Also sozusagen Metamusik. Oder Inframusik oder wie man das auch immer nennen will. We'll be right back. Music, Music, Music. Teresa Brewer war das. Und über Teresa Brewer habe ich in der vergangenen Woche gesprochen, weil wir ihrer gedacht haben, sie hätte nämlich Geburtstag gehabt in der vergangenen Woche. Ich meine, es wäre am Donnerstag gewesen. Ganz sicher bin ich mir deswegen aber nicht. Was ich noch gar nicht erzählt habe, und mancher muss ja unbedingt wissen, was läuft in dieser Sendung alles ab. Was ich also vorbereitet habe, ist erstens eine weitere Folge dieser Geschichte, die sich da heißt Switch vom Frosch zum Vogel und die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Heute zum Thema der Vielredner. Wie geht man mit Vielrednern so um, dass keiner sich so richtig getroffen fühlt, nehme ich mal an, wird in diesem Beitrag dann behandelt werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist eine Rubrik, die ebenfalls mittwochs immer alle zwei Wochen gesendet wird. Das ist die Wissenschaftsecke, die sich heute mit dem Thema Klimawandel und die Folgen des Klimawandels beschäftigt. Und was die musikalischen Beiträge anlangt, so habe ich ein Interview geführt anlässlich des Jahrestages, der Jahresversammlung der Musikschulen in Deutschland, die in Erfurt stattgefunden hat. Und da habe ich mit dem Bundesvorsitzenden und mit der Landesvorsitzenden aus Thüringen ein Interview geführt, nachdem diese Tagung stattgefunden hatte, und die Frage angesprochen, was dabei alles rausgekommen ist, nachdem wir vorher ja schon eine Ankündigung hatten im Programm in einer anderen Ausgabe des Unterdessen-Magazins. Das also zum Thema Musik, und noch viel interessanter zum Thema Musik ist das Thema künstliche Intelligenz und Musik. Und da wird im Juni, Mitte Juni, an der Landesmusikakademie in Sondershausen eine Fortbildungsveranstaltung stattfinden, die sich mit dem Thema, wie setze ich KI in der Musik ein, und vor allen Dingen, wie können Lehrer und Lehrerinnen das Thema KI im Musikunterricht einsetzen, behandeln wird. Das ist ein Interview mit dem Referenten, der auf dieser Fortbildungsveranstaltung das Wort führen wird, oder beziehungsweise eher den Taktstock. Ich weiß nicht, kann man bei KI von Taktstöcken reden? Möglicherweise schon. Ich weiß es nicht ganz genau. Also jedenfalls wird dieses Interview mit Franz Pregler dann uns beschäftigen. Und das hat mir Anlass gegeben, der Frage nachzugehen, wie kommt die Landesmusikakademie eigentlich zu ihrem Programm? Was wird da aufgenommen? Was wird da nicht aufgenommen? Was war der Anlass zu diesem Thema KI und Musik, eine Fortbildungsveranstaltung zu machen? Und dann haben wir natürlich wie immer ein paar Hinweise noch, was so im Rest der Woche alles in Erfurt stattfindet, wo man hingehen kann. Da werde ich dann unter anderem auch den einen oder anderen Hinweis geben, was zum Tag der Museen passieren wird am kommenden Sonntag in Erfurt. Da werden die Museen kostenlos zugänglich sein, und auch vor allen Dingen, und das ist ja das Interessantere daran dann, weil wahrscheinlich viele von euch in den Museen schon waren, da wird es bei vielen Sonderveranstaltungen geben, Sonderthemen, die da behandelt werden. Das ist so ungefähr der Kreis dessen, was ich in dieser Sendung behandle. Und bevor wir jetzt dann gleich zu dieser Sendereihe Switch vom Frosch zum Vogel, das ist übrigens die Folge 114, kommen werden, noch ein Musikstück. In diesem Fall ist es dann John Miles, der sich mit dem Thema Musik beschäftigt hat.
Music was my first love, and it will be my last. music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past, the music of the past.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Hallo und herzlich willkommen heute hier bei Switch. Von Frosch zum Vogel bei Radio Frei. Miriam guckt mich gerade an, die wollte mich zum Vogel sagen. Vielleicht hat ja jemand von uns hier einen Vogel. War das schon ein Vorwurf?
Und all das eigentlich nur, weil ich es gerade nicht hinbekommen habe, die Anmoderation zu machen. Aber wir sind trotzdem hier. Miriam, Lukas, mein Name ist Marie. Hallo, wir drei.
Hallo.
Hallo. Und wir versuchen jetzt tatsächlich eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben nicht viel Zeit. Mal schauen, ob wir es schaffen in 10 Minuten. Und die Situation, die wir uns anschauen wollen, die ist mir zugetragen worden. Und zwar erzählte mir eine Freundin, dass bei ihr an der Arbeit ein Teamtreffen stattfand. Und es wurde sich ausgetauscht über ein Thema und einer ihrer Kollegen, ein Mitarbeiter, hat geredet und geredet und geredet und er hat nicht aufgehört und er hat auch nicht nur über das geredet, was gerade die Frage war, sondern er ist so von einem Thema immer zum nächsten gekommen und sie hat das innerlich völlig aufgeregt und hinterher haben wir dann quasi gesprochen und sie meinte, oh, das war schrecklich und der redet immer so lang oder irgendwie so. Und ich hatte in dem Moment das Gefühl, es war zwar jetzt kein offener Konflikt, aber irgendwie dachte ich, das passt hier zu uns in die Rubrik. Findet ihr das auch?
Ja.
Jawohl.
In welcher Hinsicht? Wie können wir uns der Sache nähern?
Also es ist ja nun so, dass wir nicht immer ausgetragene Konflikte um eine Art und Weise besprechen müssen, sondern, und das ist ja auch so die Empfehlung an alle, die uns zuhören, schaut euch mal eure eigenen Themen an, die ihr so tagsüber erlebt. Das müssen nicht die Riesenkonflikte sein, die ihr habt, sondern das kann ja was ganz, ganz Kleines sein.
Ne? Es regt mich auf, wenn jemand viel redet. Es regt mich auf, wenn jemand gar nichts sagt. Es regt mich auf, wenn... Also was kann kleine Themen sein, die man sich angucken kann.
Oder ich bin irgendwie irritiert oder empört, weil irgendjemand mich zur Seite schubst oder sich vordrängelt oder keine Ahnung, irgendwas. Ich sehe irgendwas und das löst was in mir aus, macht Gefühle.
Das heißt, angucken heißt erstmal das zu bemerken oder was?
Zum einen zu bemerken und sich dann intensiver damit zu beschäftigen, um herauszufinden. Ich habe neulich einen neuen Spruch gehört. Gefühle sind die Pressesprecher der Bedürfnisse. Also die, um herauszufinden, welche Gefühle sind in mir gerade da, was ist präsent und auf welches Bedürfnis weisen die mich hin? Also was ist gerade, was möchte gerade berücksichtigt werden, beziehungsweise was ist gerade richtig gut genährt, sagen wir ja immer auch mal, ne?
Ja, also wieso macht sich dieses Gefühl gerade in meinem Körper bemerkbar? Und dafür ist es wichtig, das erstmal mitzubekommen, dass da, egal ob jetzt Angst, Ärger, Freude, Dankbarkeit, ganz egal, wieso ist das da einfach bewusst werden, so, das ist gerade in meinem Körper lebendig, diese Gefühle und diese Bedürfnisse.
Okay, also die Person könnte sagen, mich regt das auf, ich bin wütend oder aufgebracht oder sowas, was ist denn da los?
Genau. Und wenn wir uns jetzt genau das Beispiel nehmen, was du gerade angebracht hast, haben wir ja auch die Möglichkeit, uns erstmal anzuschauen, die Freundin, die das erlebt hat, was ist bei dir eigentlich los?
Genau.
Zum einen ist sie ja ruhig und lässt es über sich ergehen.
In dem Moment, genau.
In dem Moment und regt sich dann später auf. Und das ist einfach insofern spannend, als dass ich mir grundsätzlich erstmal die Frage stelle, warum unterbricht sie dich? Also Warum-Fragen sind ja total hilfreich. Genau. Und zum anderen, was ist da, was hätte sie sonst auch äußern können in dem Moment?
Ja. Und wenn Miriam fragt, warum unterbricht sie nicht, kann man das aus verschiedenen Sichten sehen. So, warum unterbreche ich nicht? Wieso kriege ich das nicht hin? So könnte man das sehen und denken. Oder warum unterbreche ich nicht? Was habe ich für gute Gründe, nicht zu unterbrechen? Also was hält mich davon ab? Eher die Richtung. Das geht dann schon auf Gefühle und Bedürfnisse und dahin, dass man sich mit seinen Kräften, mit seinen Bedürfnissen verbindet und dann vielleicht beim nächsten Mal doch unterbricht. Ja.
Also es gibt gute Gründe fürs Handeln und es gibt gute Gründe fürs Nichthandeln.
Ja. Ne? Und auch, also sowohl, warum unterbreche ich nicht, was habe ich für gute Gründe dafür und auch, wieso würde ich gern unterbrechen, warum würde ich gern unterbrechen, also es ist wie eine Art innerer Konflikt, würde ich sagen, in dieser Situation. Also innen drinne ist so, ich würde gern unterbrechen, aber ich tue es nicht. Also die eine Seite, die gern unterbrechen würde und die andere Seite, die es nicht tut. Gibt sogar einen eigenen Prozess in der gewaltfreien Kommunikation dazu. Würde jetzt zu weit führen, meiner Meinung nach. Also, was hat die für gute Gründe, nicht zu unterbrechen?
Ja, Marie, du kennst sie ja. Habe ich gehört. Hast du eine Idee?
Ich habe auch selber gedacht, ach so, unterbrechen ist auch eine Option. Also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht und wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aus so einer falschen, oder was heißt falschen, aus einer Rücksichtnahme heraus.
Aha, okay.
Rücksichtsvoll sein.
Wertschätzend.
Wertschätzend, ausreden lassen ist ja so ein hohes Gut. Keine Kritik äußern.
Also wahrscheinlich Respekt und Wertschätzung, jemanden ausreden zu lassen oder
einander zuhören.
Höflichkeit.
Ja. Aber auch sowas wie Harmonie, glaube ich, weil, also ich hätte, also ich kann jetzt einfach nur von mir reden, ich hätte die Befürchtung, wenn ich jetzt sage, ich unterbreche, dass dann ein Konflikt im Raum ist, den ich ja dann verursacht habe, denke ich.
Ja.
Sowas.
Lukas und ich hatten einen Ausbilder, der sagte, sobald du ein Wort mehr hörst, als dir lieb ist, unterbrich. Das ist ganz schön hart im ersten Moment. Mhm. Gleichzeitig ist die Frage, mit welcher Aufmerksamkeit bin ich noch bei meinem Gegenüber, wenn ich gar nicht die Energie habe, da zuzuhören. Und dann ist es hilfreich, an der Stelle wirklich auch einzusteigen. Und ich kann ja durchaus in dem Moment sagen, du, warte mal, wir hatten jetzt das Thema, und jetzt sind wir woanders und mir ist wichtig, dass wir das eine erstmal abschließen. Ist da, wenn du jetzt weitersprichst, noch was relevant für diese Thematik? Ansonsten lass uns doch gerne erstmal noch andere Stimmen hören. Mir ist wichtig, dass wir alle mit einbeziehen können.
Und, sowas. Ja, und wenn einem das, also mir fällt das auch nicht so leicht, ich bin da ganz ehrlich, mir fällt das auch nicht so leicht, Menschen im Redefluss zu unterbrechen. Manchmal kriege ich es besser hin, manchmal fällt es mir nicht so leicht. Wenn das einem nicht so leicht fällt, man kann das üben. Also man kann das bewusst üben, auch mit zum Beispiel eine Übung, dass einer einfach Nonsens erzählt oder bla 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 und die andere Person unterbricht. Einfach nur, dass man jemanden unterbricht, der redet.
Ja, genau. Ja,
also man kann das üben.
Auch mit einer Einleitung wie, du, ich würde es gerne nochmal zusammenfassen, was ich bis jetzt von dir gehört habe. Mir ist wichtig, dass ich dich richtig verstehe. Haben wir ja auch immer wieder, ne? Nur, dass wir es normalerweise dahin setzen, wenn eigentlich schon alles gesagt ist. Aber genau damit kann ich auch einsteigen. Ja, wenn ich merke, okay, die Person redet jetzt seit 2, 3, 4, 5 Minuten, ich brauche ja, also ich muss ja für mich auch zusammengreifen können oder greifen können generell, welche Informationen hat er mir denn jetzt gegeben und was ist jetzt wirklich relevant für das Thema. Und das zusammenzufassen kann dazu beitragen, zum einen, dass der wirklich aufhört und zum anderen, dass die Person, die so viel redet, auch erkennt, aha, okay, mir wurde zugehört. Und ich wurde verstanden und wurde gesehen mit meinem Anliegen. Und dann ist okay. Dann fällt derjenige sich vielleicht sowieso zurück und sagt, ach geil, mir hört jemand zu, es ist alles angekommen. Ja. Cool, kann ich jetzt, merke ich, habe ich sagen können, was mir wichtig ist, lehne ich mich erstmal zurück.
Ja, ich würde noch ganz kurz auf die andere Seite vom inneren Konflikt gucken. Also die eine Seite ist ja Harmonie im Sinne von, wieso unterbreche ich nicht? Und wieso würde ich gerne unterbrechen? Ich kann mich da auch ganz gut hineinversetzen, weil es mir hin und wieder auch passiert. Ich vermute vom Typ her, Maria, dir könnte es auch hin und wieder passieren.
Ich glaube auch.
Und Miriam, dir eher nicht, du machst es einfach.
Nein, mir passiert das auch.
Okay, dann stimmte meine Vermutung nicht. Also wieso würde ich gerne so eine Situation unterbrechen?
Selbstfürsorge.
Entlastung, Selbstfürsorge.
Zeit sinnvoll nutzen.
Ja. Bei mir wäre es viel Entlastung und Entspannung, weil es einfach anstrengend ist zuzuhören, wenn ich selbst keine Kraft mehr habe. Ja, was wäre es bei euch? Also Selbstfürsorge, meinte Miriam, Marie, bei dir?
Ich überlege gerade, ob hinter diesem, Miriam, was du auch gesagt hast, dass alle mal gehört werden sollen, was da dahinter steckt.
Na, so miteinander, so mit Transparenz auch, ein Austausch untereinander.
Gleichwertigkeit vielleicht.
Ja,
noch.
Genau, eine Balance.
Ja, sowas, ja. Genau.
Ja. Ja. Eine Balance herstellen, ja.
Kommt dir noch was, Marie, was bei dir wäre, jemanden, also wieso du jemanden unterbrechen willst?
Nö, eigentlich passt das.
Okay.
Ich hatte, als ich dann nachher mit ihr sprach, noch den Gedanken, man könne auch außerhalb der Situation mit der Person mal reden, aber vielleicht nutzt das auch nichts, weil das ja keine bewusste Entscheidung ist. Ja. Das ist ja so eine.
Geht auch, wenn man, also kann man auch machen, so, ey, ich, also so außerhalb von der Situation, ich merke, dass ich. Manchmal redest du mehr, als mir lieb ist und ich schaff's nicht, dich zu unterbrechen. Können wir irgendwie ein Zeichen vereinbaren oder so? Geht auch. Nein, also wirklich. Also ist wirklich. Man kann auch einfach sagen, ich schaff's nicht, dich zu unterbrechen, ich gehe dann einfach weg, nimm's nicht persönlich, ich schaff's einfach nicht, Worte aus meinem Mund zu formen, ich gehe dann weg, das ist nichts gegen dich, sondern ich tue nur was für mich, auch möglich. Also außerhalb von der Situation das vorher sagen, sonst könnte es ein bisschen komisch sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich in meinem Team eine rote Karte verteilt, wenn die den Eindruck haben, ich rede zu viel. Dann sollen die mir die rote Karte zeigen.
Wirklich?
Ja.
Weil du weißt, dass das was ist, was bei dir vorkommt.
Ja, weil ich kann durchaus hier reden.
Kann ja. Ich überhaupt
und soll ich dir was sagen, dass ich hier reden kann? Oh. Nein, aber bisher, und das ist Jahre her, und ich habe die bisher noch nicht einmal gesehen, diese Karte.
Was?
Und die haben sie. Also, die ist. Die
und
ist
würden sich auch trauen. Du bist nicht so furchteinflößend.
Ja, nee, also bin ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Okay, Leute, wir sind an der Zeitende. Am Ende der Zeit können leider jetzt nicht mehr auf die Bedürfnisse der anderen Person gucken, aber war ja auch gar nicht Sinn unbedingt, ja, sondern eher genau. Für die Freundin ja. Mal zu schauen.
Ja, vielleicht danke, ist das ja angekommen. Also vielleicht ja. Ist was dabei. Ja.
Dankeschön fürs Beispiel an die Person, die es Maria erzählt hat.
Genau, danke.
Und danke euch.
Tschüss mit Dings.
Tschüss mit
Bis nächste Woche.
Vielen Dank, Marie, mit ihren Gästen zum Thema der Vielredner. Ich habe vor ein paar Tagen mal recherchiert. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese Recherche kam. Jedenfalls bin ich der Frage nachgegangen, wo man eigentlich reden lernen kann in Deutschland. Und das Angebot ist denkbar dürftig. Also jetzt mal abgesehen vom Elternhaus. Da kriegt man natürlich mit, wie man redet. Oder auch in der Schule gibt es so Anklänge dazu, wie man redet oder wie man besser nicht reden sollte. Vor allen Dingen auch, wie man sich beherrscht, zu lange zu reden. Aber es gibt in Deutschland an den deutschen Universitäten, wenn ich das richtig gesehen habe, nur einen einzigen Rhetorik-Lehrstuhl. Und der ist an der Universität Tübingen. Im Gefolge des vielleicht dem einen oder anderen von euch noch erinnerlichen Walter Jens, der dort diesen Lehrstuhl gegründet hat und der nach wie vor dort besteht an der Universität. Und ich finde, man müsste sehr viel mehr darauf achten, wie man redet, damit vieles von dem, was an Missverständnissen entstehen kann, nicht entsteht und viele Konfliktsituationen, die man vielleicht durch ein, ich sag mal in Anführungsstrichelchen, falsches Reden verursacht, vermieden werden könnten. Auch das ein Thema für die konfliktfreie oder gewaltfreie Kommunikation, denn auch das zu viele Reden kann ja Gewalt auf die Zuhörer ausüben. Jetzt will ich aber vom Philosophieren hier wegkommen, zurück zu unserem musikalischen Metathema. Ich habe jetzt zwei Songs gespielt, die waren auf Englisch, aber natürlich gibt's Songs über Musik auch in ganz vielen anderen Sprachen und ich wechsle jetzt mal ins Französische. Und hier haben wir France Gall. Thank you. Forsgall war das Musik. Jetzt komme ich zu einem Thema, das hat mit Musik gar nichts zu tun. Erstmal habe ich mir natürlich auch heute wieder angeguckt, was an einem 13. Mai so alles in der Vergangenheit passiert ist. Und es gibt auch relativ viele Musiker, die heute einen mehr oder weniger runden Geburtstag haben. Ich greife aber jetzt, weil mir die berufliche Karriere dieser Frau als besonders erwähnenswert erscheint, keine Musikerin heraus, sondern eine Schauspielerin. Am 13. Mai 1941 ist nämlich Senta Berger geboren. Sie wird also heute 85 Jahre alt. Aller herzliche Glückwünsche an diese, wie ich finde, hervorragende Schauspielerin, österreichische Schauspielerin und mittlerweile auch Filmproduzentin. Und ich erwähne das mit der beruflichen Karriere deswegen, weil sie, man höre und staune, im Jahre 1950, also im Alter von 9 Jahren, ihr Filmdebüt gegeben hat. In einer kleinen Rolle in der Erich Kästner-Verfilmung Das doppelte Lottchen nämlich. Und ihr jüngster Film stammt aus dem Jahre 2025. Vielleicht reicht er auch in dieses Jahr hinein. Viele von euch haben ihn sicherlich gesehen. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Da hat sie eine Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle gespielt und immer noch eine großartige Schauspielerin über mittlerweile, jetzt muss ich rechnen, 76 Jahre, man höre und staune, dass diese Schauspielerin präsent ist in der deutschen Filmlandschaft. Möge das noch ein Weilchen so bleiben. Vielleicht hat sie noch gute Ideen, die uns auch begeistern können. Wir kommen jetzt aber, ach so, und was ich nicht erwähnt habe, ist, es gibt wie gesagt viele Musiker, die heute Geburtstag hätten, also ebenfalls 85 Jahre Joe Brown, ebenfalls 85 Jahre Ritchie Valens, dann haben wir heute den 80. Geburtstag Jess Gitti, eine österreichische Sängerin, die erwähnenswert ist, weil sie so wunderbar diesen Wiener Schmäh in die Musik übersetzen kann und in ihre Auftritte übersetzen kann. Dann hat Stevie Wonder heute Geburtstag und außerdem noch verschiedene andere, Anna Popovic zum Beispiel, Espen Lind und so weiter und so weiter. Die erwähne ich jetzt nicht weiter, weil ich heute die Musik ja nicht auf die Geburtstagskinder hin ausgewählt habe, obwohl ich sie natürlich in der Hinterhand habe. Wer weiß, was einem während einer solchen Sendung alles passiert und einfällt, dass man dann vielleicht doch auf das eine oder andere Stück zurückgreifen möchte. Jetzt möchte ich aber auf etwas anderes zurückgreifen, nämlich ein Thema, das aus der Sicht vieler viel zu sehr in den Hintergrund geraten ist mit unserer Wissenschaftsecke, mit der Folge 59 vom Klimawandel und seinen Folgen. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Schon eine ganze Weile hat sich die Wissenschaftsecke nicht mehr mit dem Klima befasst. Der Grund dafür ist nicht etwa, dass es dazu keine neuen Erkenntnisse gegeben hat. Und die Wissenschaftsecke ist auch nicht etwa der Auffassung, dass das Thema an Bedeutung verloren hat, wie es die allgemeinpolitische Diskussion manchmal vermittelt. Deshalb kommen wir jetzt auf das Thema zurück, und zwar gleich in 2 aufeinanderfolgenden Ausgaben. Heute befassen wir uns mit neueren Erkenntnissen über den Klimawandel selbst und seine Folgen. Und in der nächsten Wissenschaftsecke greifen wir ein paar von den Maßnahmen heraus, die in diesem Zusammenhang als sinnvoll erörtert werden. Dieser heutige Rückblick auf neuere Erkenntnisse zum Klimawandel beginnt beim Weltwassertag am 22. März des Jahres. Übrigens war das diesjährige Motto des Tages ein nur auf den ersten Blick ganz ungewöhnliches. Es hieß nämlich Water and Gender. Where water flows, equality grows. Übersetzt mit Wasser und Geschlecht. Wo Wasser fließt, wächst Gleichberechtigung. Wo nämlich kein sicherer Zugang zu Wasser besteht, und das gilt trotz erheblicher Fortschritte noch immer für rund 2,1 Milliarden Menschen, da leiden zuallererst die Frauen. Sie sind dort nämlich die Wasserträger, die das Wasser nach Hause tragen. Und nach groben Schätzungen leisten Frauen und Mädchen weltweit täglich rund 250 Millionen Stunden für das Wasserholen. Mehr als dreimal so viel übrigens wie Männer. Das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung hat zu diesem Weltwassertag auf Satellitendaten hingewiesen, mit denen das Schwerefeld der Erde über nunmehr 24 Jahre gemessen wird. Aus diesen Daten lässt sich nämlich die Menge des in der Erde gespeicherten Wassers ableiten. Global gesehen nehmen danach auch die Extreme der Wasserspeicherung zu. Während 2009 noch 75% der Landfläche einen normalen Wasserspeicher aufwiesen, waren es 2025 nur noch knapp ein Drittel. Diese Entwicklung ist zu großen Teilen auf die Zunahme trockener Gebiete zurückzuführen, deren Anteil sich von 12% im Jahre 2009 auf nahezu 43% im Jahre 2025 mehr als verdreifacht hat. Ein differenzierteres Bild ergibt sich aus der Betrachtung der 61 kontinentalen Flussregionen und deren Entwicklungen in den vergangenen 24 Jahren. Von allen Weltregionen verzeichnete lediglich Afrika eine deutliche Zunahme der Wasserspeicherung. In geringerem Maße auch Australien und Ozeanien. In den übrigen Regionen ist hingegen eine Abnahme zu beobachten, wobei insbesondere die Gletscherschmelze in der Arktis hervorsticht. In Europa und im Nahen Osten zeigen alle Einzugsgebiete eine Abnahme der Wasserspeicherung. Besonders ausgeprägt ist auch in Europa dabei die Abnahme des Gletschereises auf Island. Dabei unterscheiden sich allerdings die Zeitpunkte, ab denen ein negativer Trend erkennbar ist. Im Nahen Osten sinkt die Wasserspeicherung bereits seit 2009, während in Westeuropa erst etwa ab 2014 eine kontinuierliche Abnahme feststellbar ist. Ein abschließender Blick auf Deutschland zeigt, dass die anhaltende großräumige Trockenheit spätestens seit 2018 deutlich erkennbar ist. Das Jahr 2024 war hingegen ein überdurchschnittlich feuchtes, mit rund 15% mehr Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Mittel, wodurch sich die Wasserspeicher vorübergehend erholen konnten. Dadurch erreichten sie erstmals seit 2018 wieder annähernd ein normales Niveau. Im Jahr 2025 lagen die Niederschläge aber schon wieder 18% deutlich unter dem Durchschnitt. Gleichzeitig führte eine erhöhte Verdunstung infolge der hohen Temperaturen dazu, dass sich die Wasserspeicherung wieder verringerte. Über den Zeitraum seit 2002 betrachtet, hatte Deutschland zum Jahresende 2025 ein Defizit von rund 25 Milliarden Tonnen Wasser im Vergleich zum Mittelwert der Zeitreihe seit 2002. Eine etwas andere Art der Betrachtung des Klimawandels hat Ende März die Weltwetterorganisation WMO veröffentlicht.
Während in der öffentlichen Diskussion zum Beispiel mit der CO2-Konzentration in der Atmosphäre oder den Temperaturentwicklungen der Atmosphäre oder der Ozeane oder dem Schmelzen der Gletscher diskutiert wird, hat die WMO die Energieaufnahme und Abgabe der Erde betrachtet, die viele der genannten Faktoren integriert. Die WMO hat die Temperaturentwicklung bestätigt, dass die Jahre 2015 bis 2025 die heißeste Elfjahresperiode seit Beginn der Messungen waren. Das vergangene Jahr war das zweit- oder drittheißeste Jahr mit einer Durchschnittstemperatur von 1,43 Grad über dem vorindustriellen Niveau zwischen 1850 und 1900. 2024 war noch heißer, mit rund 1,55 Grad. Die WMO hat aber erstmals das Energieungleichgewicht genannt, das Indikatoren wie Temperaturen, Eisschmelze, Treibhausgasemissionen und andere Faktoren zusammenfasst. Bei einem stabilen Klima hielten sich die Energieaufnahme durch die Sonne und die Abgabe die Waage. Doch die menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre seien auf ein Niveau gestiegen, das die Welt seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr erlebt hat. Dies behindere die Hitzeabgabe. Mehr als 91% der überschüssigen Energie würden in Ozeanen gespeichert, hieß es. Die Erwärmungsrate der Meere haben sich zwischen den Perioden 1960 bis 2005 und 2005 bis 2025 mehr als verdoppelt. 5% der überschüssigen Energie würden in Böden gespeichert, gut 3% gingen in die Eisschmelze. Nur 1% gehe in den Temperaturanstieg an der Erdoberfläche. Eine Grundlage für Optimismus stellt diese Betrachtung also wahrlich nicht dar. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Wien hat jetzt die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, mit der das Invasionsrisiko für tausende gebietsfremder Pflanzenarten unter heutigen Bedingungen und unter künftigen Klima- und Landnutzungsszenarien ermittelt werden sollte. Die Einschleppung gebietsfremder Arten in neue Regionen durch den Menschen ist zu einem prägenden Merkmal des Anthropozäns geworden. Immer mehr Arten breiten sich aus und haben schwerwiegende negative Auswirkungen auf einheimische Arten und die Lebensgrundlagen der Menschen. Viele gebietsfremde Pflanzen verringern die landwirtschaftlichen Erträge, während andere, wie beispielsweise das allergieauslösende Ragweed, die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. ForscherInnen haben nun untersucht, wie sich die globalen Hotspots des Risikos einer Pflanzeninvasion unter künftigen Umweltbedingungen verändern könnten. Methodisch wurden hierfür globale Daten über die Verbreitung gebietsfremder Pflanzen kombiniert mit Umweltvariablen, um das Invasionsrisiko von, man höre und staune, 9.701 Art zu modellieren. So wurden die heutigen feststellbaren Invasionsmuster bewertet und die zukünftigen Veränderungen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts prognostiziert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die globalen Hotspots des Pflanzeninvasionsrisikos geografisch verlagern werden. Gemäßigte Regionen werden einem steigenden Risiko ausgesetzt sein. In einigen subtropischen Gebieten könnte das Risiko dagegen zurückgehen. Der Biodiversitätsforscher Ali Omer vom Departement für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien fasste die Ergebnisse so zusammen, ich zitiere ihn. Insgesamt haben wir festgestellt, dass ein Drittel der globalen Landfläche derzeit für mindestens 10% dieser invasiven Arten geeignet ist, was diese Gebiete zu Invasionshotspots macht, in denen mit dem Vorkommen vieler gebietsfremder Pflanzen zu rechnen ist. Die meisten dieser aktuellen Hotspots befinden sich in subtropischen und warm gemäßigten Regionen, darunter bereits große Teile Europas. Zitat Ende. Es wird erwartet, dass sich die Hotspots in Richtung der Pole in kältere Regionen wie Mitteleuropa verlagern und in den zunehmend heißen und trockenen subtropischen und semiariden Regionen zurückgehen. Europa gehört mithin zu den Regionen, die weltweit einem der höchsten Invasionsrisiken ausgesetzt sind. Arten wie zum Beispiel das Ragweed mit seinem hochallergenen Pollen oder die Robinie, die in Wäldern und Grasland vordringt, dürften sich unter den Bedingungen eines sich erwärmenden Klimas weiter ausbreiten. Gleichzeitig werden abgelegene Gebiete in borealen und polaren Regionen voraussichtlich anfälliger für Pflanzeninvasionen, was zunehmende negative Auswirkungen auf diese derzeit oft unberührten Ökosysteme haben wird. Die Arktis besteht nicht nur aus Schnee und Eis. Torfschichten und die Vegetationen der Tundra und Taiga bieten viel hochentzündliches Brennmaterial. Seit Beginn der 2000er Jahre nehmen Ausmaß und Häufigkeit großer Brände in der Arktis deutlich zu. Die Jahre 2019, 2020 und 2021 markieren dabei einen vorläufigen Höhepunkt. In nur 3 Jahren brannte nördlich des 60. Breitengrads mehr Fläche ab als im gesamten Jahrzehnt von 1990 bis 2000. Welche Rolle bei dieser Entwicklung der menschengemachte Klimawandel spielt, hat jetzt Lukas Fiedler von der Universität Hamburg untersucht. Das Forschungsteam um ihn verglich mit Hilfe von Klimasimulationen, wie wahrscheinlich die Extrembrände in einer Welt mit menschlichem Einfluss sind und wie wahrscheinlich in einer Welt ohne diesen. Anschließend zerlegten die Forschenden die Faktoren für Feuergefahr in ihre Einzelteile. So konnten sie zeigen, dass nicht etwa ausbleibender Regen, sondern steigende Temperaturen und zunehmend trockene Luft die entscheidenden Treiber der arktischen Extrembrände sind. Das Ergebnis? Die vom Menschen verursachten Emissionen sind eine notwendige Bedingung für das Auftreten dieser Extremereignisse. Besonders deutlich zeigt sich das beim sogenannten Feuerwetter, also den klimatischen Bedingungen, die bestimmen, wie leicht Feuer entstehen und sich ausbreiten kann. Für die Jahre 2020 und 2021 liegt der Einfluss des Menschen bei nahezu 100%. Ein Ereignis wie 2021 wird durch den menschengemachten Klimawandel 235 Mal wahrscheinlicher. Die Eindeutigkeit dieser Zahlen hat mich selbst überrascht, sagt der Forscher Fiedler. Nur ein kurzer Einwurf zu Untersuchungen, mit denen man ermitteln will, wie groß die wirtschaftlichen Folgen der Klimakrise sind. Spektrum der Wissenschaft hat in einem kurzen Artikel den ernüchternden Befund festgehalten, dass die mathematischen Funktionen, mit denen man den tatsächlichen wirtschaftlichen Schaden der Klimakrise zu ermitteln versucht, die reale Lage nur völlig unzureichend beschreiben. Dies ist wohlgemerkt nicht das Forschungsergebnis eines Mathematikers, sondern das Ergebnis einer Umfrage bei knapp 70 ExpertInnen. Ein Problem ist etwa die Verwendung der Temperatur als Treiber. Der tatsächliche wirtschaftliche Schaden wird vor allem aber durch Extremwetterereignisse verursacht. Und deren Häufigkeit steigt zwar mit der Erwärmung der Erde, die mittlere Temperatur ist aber kein verlässlicher Indikator für die realen Schäden. Die Schadensfunktionen sind immer noch viel zu oft einfache, glatte Kurven und nicht in der Lage, Kipppunkte, Kaskadeneffekte oder abrupte Veränderungen abzubilden. Auch die grundlegende Annahme, dass die Klimakrise nur für ein langsameres Wachstum sorgen würde, ist kritisch. Wenn sich die Erde um 3 oder 4 Grad erwärmt, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass das Wirtschaftssystem immer noch so funktioniert, wie es das heute tut. Die Klimakrise verändert alles, und wir müssen ihr wohl auch mit neuen mathematischen Gleichungen entgegentreten, schreibt der Autor. Es ist mittlerweile nicht mehr bestritten, dass die Klimaveränderungen zu häufigeren extremen Ereignissen wie Hitzewellen, Dürren und Starkregenereignissen führen. Hitzewellen und Dürren verursachen bereits für sich genommen enorme Schäden, wie zum Beispiel eine weniger produktive Landwirtschaft und Industrie, akute Wasserknappheit und eine erhöhte Sterblichkeit bei Mensch und Tier. Das sagt Die Kai, Erstautorin der Studie des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und sie sagt weiter, zusammengenommen führen Hitze, Dürre-Extreme zu Folgen, die über die Gesamtauswirkungen der einzelnen Ereignisse hinausgehen oder sich deutlich von ihnen unterscheiden. Zitat Ende. In ihrer Studie untersuchten die AWI-Forschenden die Entwicklung und die treibenden Kräfte von kombinierten Hitze-Dürre-Extremen sowie ihre Auswirkungen auf den Menschen. Sie analysierten 152 Simulationen aus 8 Klimamodellen, die sie mit Beobachtungsdaten und sozioökonomischen Datensätzen kombinierten. Die Auswertung der Simulationen zeigt, dass die dominierende Treibkraft hinter der Zunahme kombinierter Hitze-Dürre-Ereignisse die steigenden globalen Temperaturen sind, die durch Rückkopplungen zwischen Land und Atmosphäre verstärkt werden. Diese Veränderungen werden in erster Linie durch Treibhausgasemissionen aus menschlichen Quellen und nicht durch natürliche Schwankungen verursacht. Das AWI-Team fand auch eine lineare Beziehung zwischen dem globalen Temperaturanstieg und dem Anteil der Bevölkerung, die vermehrt von extremen Hitze- und Trockenperioden betroffen ist. Die Autorin Die Kai sagt dazu, wenn sich an der derzeitigen Klimapolitik nichts ändert, könnte fast ein Drittel der Weltbevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts häufigeren und schwereren Hitze-Dürre-Bedingungen ausgesetzt sein. Das wären fast 2,6 Milliarden Menschen. Zitat Ende. Diese Anfälligkeit ist größtenteils auf die geografische Lage und die jeweilige Klimaempfindlichkeit der Region zurückzuführen. Die am stärksten betroffenen Länder befinden sich überwiegend in tropischen und subtropischen Breitengraden, wo schon eine geringe Erwärmung die Wahrscheinlichkeit von Extremereignissen erheblich verschieben kann. Die wichtigsten Hotspots sind Mittel- und Südamerika, Südeuropa, Afrika und Südasien. Dass man Entwicklungen, die mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden, nicht einfach auf alle entsprechenden Entwicklungen übertragen kann, zeigt eine Studie der Universität Basel. Eine verbreitete Annahme ist, dass die Klimakrise die Baumgrenzen verschiebt. Tatsächlich ist die Ursachenanalyse komplizierter und auch die tatsächliche Entwicklung ist nicht einheitlich. Zwar sind 42% der Baumgrenzen zwischen 2000 und 2020 bergauf gewandert, gleichzeitig hat sich jedoch ein Viertel hangabwärts verschoben. Die Forschung macht deutlich, Temperatur allein erklärt diese Veränderungen nicht. Menschliche Eingriffe in die Landschaft, etwa veränderte Landnutzung, beeinflussen maßgeblich, wie sich Baumgrenzen entwickeln. Die Forschenden untersuchten die Verschiebungen der tatsächlichen Baumgrenze anhand von Satellitendaten. Diese verglichen sie mit der potenziellen Baumgrenze, also welche Verbreitung in der besagten Region aufgrund der Temperaturen möglich wäre. Danach bestimmt die Temperatur zwar grundsätzlich, wo Bäume potenziell wachsen können, doch wo sich Baumgrenzen tatsächlich befinden und wie sie sich verändern, hängt stark von der menschlichen Nutzung ab. In den europäischen Alpen etwa werden hochgelegene Bergweiden zunehmend aufgegeben. Und wo Weidewirtschaft zurückgeht, können Bäume wieder nachrücken. Die tatsächliche Baumgrenze verschiebt sich in die Höhe. Einer der beteiligten Forschenden hat dazu wörtlich gesagt, es geht nicht darum, ob der alpine Raum genutzt wird, sondern dass sich die Nutzung verändert. Und je mehr Bergweiden aufgegeben werden, desto mehr wachsen Bäume dort, wo sie eigentlich früher schon hätten sein können. Zitat Ende. Neben der Landnutzung spielen auch andere Störungen wie Brände zum Beispiel eine Rolle. Weltweit lassen sich 38% der hangabwärts gerichteten Baumgrenzenverschiebungen mit Feuerereignissen in Verbindung bringen. Dr. Tianchen Liang, sagt der Erstautor der Studie, sagt, Brände sind zwar ein Beispiel für natürliche Störungen, aber viele Waldbrände, etwa die in Nordamerika, sind heute nicht mehr vollständig von menschlichen Einflüssen zu trennen. Der Klimawandel und menschliche Aktivitäten erhöhen ihre Frequenz und ihr Ausmaß. Dies verdeutliche, wie komplex